Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Onda Info. Diesmal Meldungen über einen Gesetzesvorstoß für Frauen in Panama, über die Verschlechterung der Gesundheitsversorgung im Kampf gegen AIDS in Peru, über den Streit um den Export von billigem Erdgas in Bolivien, wie die Mapuche-Indianer in Argentinien für sauberes Wasser kämpfen und im Norden des Landes die Tobas von der Polizei zusammengeknüppelt werden. Außerdem eine Meldung über die aufkommenden Protestaktionen gegen eine mögliche Privatisierung der Energieversorgung in Mexiko.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Panama. Der Kongress von Panama verabschiedete Anfang August ein neues Gleichstellungsgesetz, das die Rechte panamaischer Frauen betrifft. Es sanktioniert die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, garantiert Anspruch auf 50% der Arbeitsplätze in den Behörden und räumt Frauen das Recht ein, die Reihenfolge ihrer Familiennamen zu ändern, sodass auf Wunsch der Name der Mutter an erster Stelle stehen kann. Zeitgleich zur Verkündigung der weitreichenden Änderungen in männerdominierten Bereichen für mehr als 1,4 Millionen Frauen durch das neue Gesetz forderten mehrere Gruppierungen, dass das neue Instrument nicht nur auf dem Papier besteht. Die neue Gesetzgebung bietet Normen gegen die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und schafft außerdem einen günstigen Rahmen, um praktische Themen wie menschliche und wirtschaftliche Entwicklung, politische Macht und Teilnahme, juristische Gerechtigkeit, Familie, Arbeit, Kampf gegen Gewalt, gegen Frauen, Gesundheit, Wohnen, Erziehung, Kultur und Kommunikationsmittel weiterzuentwickeln.
Mexiko. Eine der neuesten Gesetzesinitiativen des mexikanischen Präsidenten Vicente Fox, die Privatisierung der Stromherstellung, führte zu breiten Protesten. In Mexiko ist bis heute die Stromproduktion verfassungsrechtlich ein staatliches Monopol. Im Zuge des Plans Puebla-Panama, der NAFTA und dem Druck der US-Regierung soll eine Gesetzesreform der mexikanischen Verfassung stattfinden. Da dies aber eine absolute Mehrheit des Zweikammerkongresses und eine Zustimmung von mindestens 16 Bundesstaaten erfordert, ist diese Verfassungsänderung nur mit einer großen Allianz, hauptsächlich der PRI, möglich. Diese Reform hat in den Oppositionsparteien große Wellen geschlagen. Widerstand in verschiedenen Parteien, Parteigruppierungen und Bundesstaatsregierungen ausgelöst und zum Beispiel in der PRI zu Spaltungen geführt, während in der Regierungspartei der PAN, dem Präsidenten und seinem Kabinett eine einheitliche Meinung herrscht. Aus diesem Grund hat der Innenminister Santiago Krill zu Gesprächen am 31. August 2002 mit dem Präsidenten und seinem Kabinett in der Präsidentschaftsvilla Los Pinos eingeladen, bevor es in den beiden legislativen Kammern nächste Woche offiziell diskutiert wird. Laut Krill sucht die mexikanische Regierung keine einheitliche Meinung, sondern nur eine Mehrheit, um die Verfassungsreform zu verabschieden. Die einzelnen Positionen der Parteien sind recht verschieden. Auf der einen Seite fordert die Demokratische Revolutionäre Partei PRD mit ihrer Präsidentin Rosario Robles eine Volksabstimmung, während die Grünen und die PAN eine parteirechtliche Regelung anstreben. Die ehemalige Regierungspartei PRI schlagen eine Reform des kompletten Energiesektors einschließlich der Gasproduktion vor, doch die Haltung des PRI-Präsidenten Roberto Madrazo Pintado in Bezug auf die anstehende Abstimmung in den beiden Kongresskammern ist sehr ambivalent. Die politische und persönliche Nähe des PRI-Politikers mit der Bundesregierung ist allseitig bekannt. Der Widerstand gegen die Privatisierung der Stromherstellung zieht sich neben den verschiedenen parteilichen Rängen auch durch die Reihen von Unternehmen. Doch der auffälligste Widerstand wird von verschiedenen Organisationen, Bewegungen und der Stromgesellschaft SME geleistet. So waren am 30. August, nach Angaben der mexikanischen Tageszeitung La Jornada, mehr als 30.000 Stromarbeiter auf den Straßen des historischen Zentrums von Mexiko-Stadt, um gegen die Privatisierung zu demonstrieren. Die Stromarbeiter und die Unterstützung von verschiedenen politischen Gruppierungen und Organisationen der mexikanischen Linken wurden schon 1999 von dem ehemaligen PRI-Präsidenten Ernesto Zedillo als ignorant und dogmatisch beschimpft. Eine der Bewegungen, die bei dieser Demonstration teilnahm, waren die Bauern von Atenco mit ihrem Wahrzeichen der hochgehaltenen Machete. Die politischen Gruppen, Organisationen und Parteien, die teilnahmen, sprachen sich gegen eine Privatisierung von den öffentlichen Sektoren und staatlichen Monopolen aus und setzten sich für eine Stärkung der nationalen Wirtschaft ein.
Peru. Änderung der Gesundheitspläne erhöht das Risiko der AIDS-Infizierung. Die Bevölkerung Perus sieht sich einem erhöhten Risiko der Infizierung mit dem Virus HIV, dem AIDS-Erreger, ausgesetzt. Das staatliche Gesundheitsprogramm zur Kontrolle der Übertragung sexueller Krankheiten wurde abgesetzt und nun im allgemeinen Gesundheitsprogramm angesiedelt, das beispielsweise auch für die Übertragung von Dengue zuständig ist. Der Sprecher der Nichtregierungsorganisation Freier Weg, Eduardo Blume, teilte dem Radiosender Melenia mit, dass das Ansteckungsrisiko für die Peruaner und Peruanerinnen im selben Maße weiter besteht. Hinzu kommt, so Blume weiter, dass das Gesundheitsministerium trotz vieler Millionen vorrätiger Kondome die Verteilung der Präservative an die nicht ausgerüsteten Gesundheitszentren eingestellt hat. Zudem beschuldigte er das von Fernando Caborne geleitete Ministerium, die notwendige Reaktionslösung zur Durchführung der AIDS-Tests bei Schwangeren mit möglicher HIV-Infektion, die sich deshalb in den Gesundheitszentren einfinden, nicht bereitgestellt zu haben. Das Wissen um die Erkrankung mindert die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung des Kindes von 30 auf 5-8%. Weiterhin informiert Blume, dass seit Dezember vergangenen Jahres die präventive Medikamentenvergabe zum Schutz vor der meist tödlichen Lungenentzündung an AIDS-Kranke eingestellt wurde. Eindeutige Angaben über die Zahl der HIV-infizierten Personen gebe es nicht, so Blume. Nach Kriterien der Organisation leben aber rund 100.000 Personen mit dieser Krankheit.
Argentinien. Eine Gruppe Mapuche-Indianer haben die Eröffnung des von Nokia organisierten internationalen Snowboard-Turniers im Süden Argentiniens verhindert. Im Tourismuszentrum Chapelco haben die Mapuche zur schon bewährten Kampfmethode der Piquetes, also der Straßenblockade, zurückgegriffen, um gegen die Kontaminierung ihrer Gewässer von Seiten der Konzessionsfirma Nieve del Chapelco zu protestieren. Die Mapuche beschuldigen das Privatunternehmen, die Abflüsse der Sanitäranlagen unbehandelt in die Bäche abzuleiten, die zu ihrem Dorf Puente Blanco fließen, wo 60 Mapuche-Familien leben. Die Einwohner von Puente Blanco, die unter anderem an Ruhr- und Magenbeschwerden leiden, haben schließlich beschlossen, die Schließung des Tourismuszentrums zu beantragen. Durch die Blockade wurden nicht nur die Snowboardfahrer aufgehalten, sondern auch 5.000 Touristen. Als sich dann die Mapuches bei den Besuchern entschuldigten, passierte etwas, was nur unter den neuen politischen Umständen im südamerikanischen Land zu verstehen ist. Die Touristen stiegen aus ihren Autos, applaudierten den Indianern und nahmen am Protest teil. Auch das Personal von Nieves de Chapelco kündigte einen Streik an. Unten dann, im Mapuche-Dorf, wo es bestialisch nach Fäkalien stinkt, kam die nächste Überraschung. Die Richterin Nora Aragno verfügte die provisorische Schließung des Skizentrums. Im neuen Argentinien scheint es nicht mehr leicht zu sein, die Indianer zu bescheißen. Auch sie haben neue Alliierte. Am Morgen des 17. August wurde in der Provinz Formosa im Nordosten Argentiniens eine Gemeinde von Toba-Indianern von 100 Polizisten überfallen. In der Gemeinde Namquom leben 600 Familien. Die bewaffneten Polizisten schossen auf die Häuser, verletzten mehr als 30 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, und verhafteten 8 Männer unter der Beschuldigung, einen Polizisten ermordet zu haben. In einem Interview der argentinischen Tageszeitung Página 12 sagten Vertreter von Menschenrechtsorganisationen, dass einige der Verhafteten in der Polizeistation gefoltert und getreten wurden. Einer der Verhafteten wurde von einem Magen- und Armschuss getroffen. Die Aktion der Polizei wurde erst nach 12 Tagen bekannt, denn so lange hatte es gebraucht, bis die Toba-Gemeinde eine Anwaltvertretung bekommen hatte und mit der Presse sprechen konnte. Laut Israel Alegre, Vertreter der Toba-Gemeinde, hatte die Polizei keinen Durchsuchungsbefehl. Die Verhafteten haben laut Aussagen und Beschuldigungen der Polizei am 16. August einen Polizisten auf der Jagd ermordet. Die Menschenrechtsorganisationen beschuldigen die Regierung, Druck auf die Tobas auszuüben, um zu verhindern, dass diese eine Anzeige wegen den massiven polizeilichen Überfall erstatten. Francisco Nassar, Vertreter der indianischen Pastorale der katholischen Kirche, verurteilte die offensichtliche Parteinahme der Presse mit den Worten: Die lokalen Zeitungen geben nur die Polizeiversion wieder. Dies ist nicht verwunderlich, da der Regierungssprecher Max Berenfeld parallel in der Zeitung El Comercio arbeitet.
Bolivien. Reichhaltige Rohstoffvorkommen sind nicht immer ein Segen. Diese Erfahrung macht gerade Bolivien, wo ein heftiger Streit darüber entbrannt ist, wie die riesigen Erdgasvorräte des Landes genutzt werden sollen. An wen und zu welchem Preis der Energieträger verkauft werden soll, ist ebenso umstritten wie die Frage, welches Transitland der südamerikanische Binnenstaat Bolivien für die Pipelines wählen soll.
Dabei hat die neu gewählte Regierung unter Präsident Gonzalo Sánchez de Lozada, die am 6. August ihr Amt antrat, schon genug Probleme. Das ärmste Land Südamerikas leidet unter chronischer Korruption und den sozialen Folgen von über 20 Jahren neoliberaler Wirtschaftspolitik, die sich durch zügellose Privatisierungen und Kürzungen im Staatshaushalt auszeichnete. Eine Folge der Verarmung war das Entstehen einer neuen, schlagkräftigen Basisbewegung, die auch bei der Wahl Ende Juni Überraschung erfolgreich war. Evo Morales, Repräsentant der Coca-Bauern und der MAS, Movimiento al Socialismo, Bewegung für den Sozialismus, kam nur knapp hinter Sánchez de Lozada auf den zweiten Platz. Über ein Fünftel der Abgeordneten und Senatoren des Andinenlandes sind jetzt Indigenas. Damit steht dem konservativen Präsidenten eine ungewohnt starke und zugleich radikale Opposition gegenüber.
Als im Juli Zeitungen berichteten, es gebe ein Geheimabkommen zwischen Bolivien und Chile, demzufolge bolivianisches Erdgas über einen chilenischen Hafen nach Kalifornien geliefert werden solle, kam es in der Hauptstadt La Paz und anderen Städten zu Protestaktionen. Mehrfach rief die Koordination zur Verteidigung des Erdgas, der 21 Basisorganisationen angehören, zu Demonstrationen auf. Der Deal mit Chile ist vielen auch deshalb ein Dorn im Auge, weil es das einzige Nachbarland ist, mit dem Bolivien seit 1978 keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Damals forderte Bolivien von Chile einen Zugang zum Meer, den das heutige Binnenland im sogenannten Pazifikkrieg mit Chile und Peru 1879 verlor.
Auch wenn die Frage, ob Bolivien lieber mit Chile oder mit Peru über die Pipeline verhandeln soll, die Gemüter besonders erregt, steht bei dem Streit im Vordergrund, zu welchen Konditionen das Gas gehandelt werden soll. Bislang plante die Pacific LNG, ein Konsortium aus der spanischen Repsol, British Gas und Pan American Gas, das die Lizenz zur Vermarktung des bolivianischen Erdgas besitzt, den Rohstoff ausschließlich an die US-amerikanische Sempra Energy zu verkaufen. Als Preis waren 0,25 US-Dollar für 10 Kubikmeter ausgemacht. Dieser Preis entspricht gerade mal die Hälfte des Preises, die in Brasilien und Argentinien derzeit für bolivianisches Erdgas zahlen.
Die Regierung in La Paz hat jetzt Mühe, den geplanten Handel mit den USA zu rechtfertigen. Unsere Reserven an Erdgas sind unerschöpflich. Sie nicht schnell zu verkaufen, kommt einem Verlust gleich, hatte noch der scheidende Präsident Jorge Quiroga argumentiert. 30 Millionen US-Dollar jährlich sollte der Export dem Land einbringen, rechnete die Regierung vor. Die renommierte Expertin Miranda Pacheco hält diese Angaben für unseriös. Das Einzige, was Bolivien mit Sicherheit annehmen könne, sei die Staatsabgabe in Höhe von 18%, also nicht einmal die Hälfte des Betrags, den die Regierung angibt, so Pacheco. Die vergleichsweise niedrige Staatsabgabe von 18% kommt hierbei einem Geschenk an die transnationalen Energieunternehmen gleich. In Venezuela beträgt sie beispielsweise 60%.
Das Abkommen zwischen Pacific LNG und Sempra Energy, den Erdgasdeal untereinander auszumachen, lief am 6. August aus. Daraufhin erklärte die bolivianische Regierung, innerhalb von 90 Tagen müsse darüber entschieden werden, welcher Käufer den Zuschlag erhält und über welchen Hafen der Export laufen soll. Da das Thema inzwischen in der Öffentlichkeit breit diskutiert wird, ist zu erwarten, dass die Basisbewegungen und die erstarkte Opposition im Parlament gegen einen Ausverkauf des Rohstoffs mobil machen wird. Allerdings kein einfaches Unterfangen, denn hier Hinter Sempre Energy stehen mächtige Interessensgruppen, die über Gas Atacama und die kroatisch-chilenische Luksic Avaroa bis hin zu Bilbao, Vizcaya Bank und ja, dem Busch-Clan gehörenden Barrick Gold reichen.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALEV und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.